Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Thomas Seck für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Der englische Fußballpokal, der FA Cup, wurde erstmals 1871-72 ausgetragen und ist somit der älteste Fußballwettbewerb der Welt. Seit 1923 wurde sein Finale alljährlich im neu errichteten London Wembley Stadion ausgetragen, in dem am 25. April 1925 mit Sheffield United und Cardiff City zwei Mannschaften aufeinandertrafen, die sich in der englischen Meisterschaft in jenen Jahren meist eher im Mittelfeld der Tabelle wiederfanden. Mit dabei war auch der Hamburger Anzeiger, dessen Leserinnen und Leser am 28. April nicht nur erfuhren, dass die Männer aus Yorkshire am Ende so knapp wie verdient mit 1-0 über die aus Wales triumphierten und sich damit den bis heute letzten Titel in der Vereinsgeschichte von Sheffield United sicherten, vor allem erhielten sie einen äußerst lebhaften Eindruck von britischem Sportsmannsgeist und der bereits damals weit entwickelten Fußball-Fankultur auf der Insel. Mit dabei für uns war Rosa Loy.
Das englische Cupfinale von Julius Wolschendorf, London, 25. April. Es ist ein ander Ding, ob man London zum ersten oder zum wiederholten Male sieht. Anfangs ist man frappiert, hingerissen, sperrt Mund und Augen auf und kann sich des Staunens nicht genug tun. Aber später gibt sich das. Dann fügt man sich zunächst, wenn man den Rummel schon kennt, nur widerwillig in den Rhythmus dieser ungeheuren Maschine, dieses Monstrums einer menschlichen Ansiedlung, das alle Behaglichkeit und Beschaulichkeit des Lebens auszuschließen scheint. Welche Mühe, bis man sich an Sprache, an die Verschiedenheit der Münzen, Maße und Gewichte, vor allem bis man sich einigermaßen in dem scheinbar sehr sinnlosen Labyrinth der Verkehrsmittel zurechtfindet. Heute ist Sonnabend. Heute scheint die Sonne in London. Es regnet ausnahmsweise nicht am Tage des Cupfinales. Und so gibt tatsächlich dieses einzige sportliche Ereignis dieser ungeheuren Stadt, in der eine solche Veranstaltung doch eigentlich verschwinden müsste, das Gesicht. Die Straßen sind voll Menschen, die der einen oder anderen Partei angehören und ihre Farben tragen, falls man sich nicht in edler Neutralität links das Blau-Weiß Cardiffs, rechts das Weiß-Rot Sheffields an den Busen geheftet hat. Crowds nennt man diese Gesellschaften von Cup-Enthusiasten, und Cup-Enthusiast ist heute tatsächlich jeder in London, jeder und jede, denn längst ist der Cup nicht mehr einzig »a man's affair«. Frauen und Mädchen sind zu Tausenden aus Wales und dem Norden herbeigeströmt. Sie tragen Kleider, Hüte und Schirme in den Farben ihrer Lieblinge. Alte Damen kaufen sich in den Straßen Mascots, kleine Zelluloid-Babys mit weißer Perücke und blauem oder rotem Band um den Leib. Es gibt Rosetten und Blumen, Papp- und Emaille-Abzeichen in den beiden Farben. Sitzplätze bis 2.30 Uhr einzunehmen, steht auf der Eintrittskarte. Um 1.30 Uhr mache ich mich von Kensington High Street aus auf den Weg. Die Verkehrsorganisation ist wieder wundervoll. Es führen alle möglichen Transportmittel zum Ziel. Am schnellsten kommt man mit der Metro vorwärts. Die Züge folgen sich dicht, in allen ist mächtige Fülle, aber kein lebensgefährliches Drängen. An der Baker Street steigen leicht angesäuselte Cardiff-Leute ein, von oben bis unten mit einer Musterkollektion sämtlicher schönen Dinge behangen, die man in der Farbenzusammenstellung blau-weiß kaufen kann. An der Wembley Exposition Station ist Schluss der Reise. Die Pleiteausstellung des Vorjahres soll in wenigen Tagen auf neu gebügelt wieder eröffnet werden. Die Zahl der Pavillons ist vermehrt, alles ist frisch lackiert und glänzt im Sonnenschein. Punkt 2:30 habe ich meinen Platz gefunden. Es ist unmöglich, fehlzugehen. Die Zahl der Ordner ist enorm. Man wird von einem Arm sanft in den anderen geschoben. Eine nicht zu beschreibende, heitere Festtagsstimmung liegt in der Luft. Nicht die übernervöse, gereizte Atmosphäre unserer Großkämpfe. Mein Platz ist ausgezeichnet. Der sitzt direkt vor der großen Loge, die die Offiziellen aufnehmen soll. Sie ist ausgeschlagen mit Königsblau und Gelb. Noch ist sie leer. Aber das Stadion ist voll. Der silberne Fesselballon Jean Bull steht, wie im Vorjahre, in der Luft. Kleine Drachen wiegen sich wie flügelspannende Vögel, 100 Union Jacks wehen, Schüsse knallen, Karren rattern, Münder schnattern, Klingeln werden geschwungen und die Royal Air Force Kapelle spielt dazu. Tosender Beifall empfängt die in knallrote Uniformen mit vergoldener Verschnürung gepresste Bande der Irish Guards. Beide Kapellen stehen vor der Mitte der Nordseite und lassen abwechselnd ihre populären Melodien ertönen, die Rattern, Klingeln und Menschenstimmen begleiten. In der Loge erscheint der Duke of York mit der Herzogin, der Commander Grey, Mr. Wall und seine Leute. Stürmisch wird der Königssohn begrüßt, aber noch stürmischer fast Mr. MacDonald, der in der Reihe hinter der großen Loge sitzt. Von der östlichen Torseite springen die rot-weiß gestreiften Sheffield-Männer ins Feld, nicht allzu lebhaft begrüßt. Es gibt also doch einen Favoriten. Keinen offiziellen, aber einen geheimen, Cardiff City. Man merkt das deutlich am Applaus, der die Waliser empfängt. Kanadier in breitkrempigen Hüten bilden Spalier. Die Musikbands haben sich im Hintergrund aufgestellt. In Reihen gegenüber stehen sich die Mannschaften, die der Herzog jedem Einzelnen die Hand geben, begrüßt. Ich wollte, ich könnte Ihnen dieses Bild beschreiben, das ich leider nur in mäßig treffenden Worten andeuten kann. Das hochgestaffelte Oval der 120.000, die in diesem Moment nur eine seltsam bewegte Masse sind. Auf dem leuchtenden grünen Parkett heben sich die roten Uniformen, das Gold der Verbrämung, der Dress der Mannschaften plastisch ab. Denken Sie, 100.000 Menschen und mehr, das ist die ganze deutsche Armee, das sind sämtliche Einwohner einer Großstadt und der sie regiert, das ist in Wahrheit König, Kaiser, Fußball. Die Zeit ist zu kurz, um einen ausführlichen Spielverlauf niederzuschreiben. Das ist ja auch nicht das Wesentlichste und für den deutschen Leser interessanteste. Ihm muss es darauf ankommen, sich in die sportliche Denkungsart dieses merkwürdigen, wahrhaftig nicht in allen Dingen vorbildlichen und einwandfreien Inselvolkes hineinzufinden, wie es sich mit der Tatsache eines Sieges oder der Niederlage abfindet, wie es auf einzelne Spielhandlungen und Vorkommnisse im Kampffeld reagiert, wie es seine Anteilnahme unverborgen zur Schau trägt, wie es aber in jeder Hinsicht die unbeherrschte Leidenschaft zu zügeln weiß. Wie oft gab es recht harte und scharfe Verstöße, die der Spielleiter nicht für wichtig hielt, sie zu ahnden. Er hatte den Kampf trotzdem, und trotzdem er kaum je die Flöte an den Mund setzte, vollkommen in der Hand, war von einer ausgezeichneten Sicherheit. Von Publikumsseite kam nie ein Murren, nie eine Missfallensäußerung. Sheffield United hat verdient gewonnen. Das Resultat ist für Cardiff sogar etwas schmeichelhaft, denn in Wahrheit hat es einen sehr schlechten Sturm, der in diesem Kampf nicht besser zu sein schien, als vor beinahe einem Jahr in Hamburg. Der beste Mann in seinem Angriff war der Rechtsaußen. Die Hintermannschaft machte nur einen Fehler, der aber war verhängnisvoll. Die Sieger kämpften ausgezeichnet. Vielleicht spielten sie nicht so schön wie im vorigen Jahr Aston Villa, aber welche technische Sicherheit steckte in jedem Einzelnen? Wie kunstvoll wurde das Leder gemeistert? Wie kraftvoll führte man von Anfang bis Ende mit bestechend trainierten Körpern den schweren Kampf durch? Welcher Ideenreichtum lag in der Anlage und Ausführung der Angriffe? Das Tor des Linksaußen war eine Glanzleistung. Er nahm dem zögernden Verteidiger den Ball vom Fuß und schoss sicher platzierend ein. Cardiffs große Chance, den Ausgleich zu erzielen, bot sich kurz vor Schluss. 8-mal wurde zum Schuss angesetzt, immer stand ein Bein im Wege, bis endlich der Halbrechte freies Feld fand und vorbeischoss. Der Höhepunkt des sonst interessanten Spieles war etwa 20 Minuten nach Beginn der zweiten Halbzeit überschritten. Cardiff schien zu resignieren. Da seine Spieler nüchtern denkende Fachleute sind, mussten sie auch längst eingesehen haben, dass ihre Mittel, besonders die Schwachen des Sturmes, zur Niederringung dieses Gegners nicht reichten. Es war, immer vom Sturm gesprochen, bei Cardiff City so gut wie kein Zusammenspiel zu sehen. Ganz anders die Arbeit von Sheffield. Flach oder halb hoch kam das Leder immer dahin, wo ein Mann freistand und sich frei zu stellen wusste. Die Läuferreihe, die mit der Gegenabwehr nicht viel zu schaffen hatte, klebte direkt hinter dem eigenen Angriff. Dazu die tödliche Sicherheit der Backs, die dem Torwächter ziemlich wenig zu tun übrig ließen. Besonders hoben sich aus der vortrefflichen Elf der rechte Flügel und hier wieder der Rechtsaußen heraus, der eine staunenerregende Kunst darin entfaltete, Flanken aus vollem Lauf und aus der Luft zu schießen. Untadelig, das braucht man gar nicht zu erwähnen, das Verhalten der Leute. Kein Wort wurde gesprochen, mit keiner Geste eine Reklamation geltend gemacht. Das Spiel ist zu Ende. Die Menschen verlaufen sich. Die Teams haben am Fußballherzog vorbei defiliert. Gillespie hat den silberglänzenden hohen Pokal in Empfang genommen und beide Mannschaften ist die goldene respektive silberne Medaille überreicht. Alles wie herkömmlich, wie es immer war und wie es wahrscheinlich immer sein wird. Vielleicht wird ja auch einmal der Tag kommen, an dem unsere Nationalmannschaft auf diesem Spielgrund sich Lorbeer pflückt. Vorläufig hat der DFB es für richtig befunden, freiwillig auf diese eventuellen Lorbeeren zu verzichten.
Das war's. 1:0 im FA Cup. Go Sheffield Go! Aber auch neben dem Fußball gibt es Gewinner. Uns und euch, liebe HörerInnen. Auf den Tag genau wird weiterhin die Hamburger Zeitungsarchive durchforsten. Ihr könnt also weiterhin Tag für Tag die Weimarer Republik verfolgen. Auch morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.